SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bein, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Die Bundeswehr beteiligt sich an Hilfslieferungen aus der Luft für den Gazastreifen. Die EU will das weltweit erste Gesetz zur künstlichen Intelligenz beschließen. Und Rheinland-Pfalz streitet über neue Windkraftflächen. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Kein Dach über dem Kopf, kein sauberes Wasser, nichts zu essen. So geht es den Menschen im Gazastreifen schon seit vielen Wochen. Vor allem ältere Menschen, Kinder, aber auch Schwangere und Mütter mit Babys leiden darunter und schweben in Lebensgefahr. Hilfsorganisationen sprechen schon längst von einer großen Hungerkatastrophe. Aber die Hilfslieferungen in die Region bleiben entweder ganz aus oder es kommt beim Abwurf oder beim Verteilen zu tödlichen Tumulten. Deutschland hat jetzt entschieden, die Menschen im Gazastreifen mit Hilfslieferungen aus der Luft zu versorgen. Informationen dazu hat Georg Schwarte.
Verteidigungsminister Pistorius hat am Morgen den Auftrag erteilt. Die Bundeswehr wird sich an der Luftbrücke für Gaza beteiligen. Der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft könnte nach Informationen des Verteidigungsministeriums demnach bereits Ende der Woche beginnen. Die Luftwaffentransportstaffel, die im französischen Evreux stationiert ist, kann sich ab dann mit zwei C-130 Herkules-Transportflugzeugen an der von Jordanien initiierten Luftbrücke beteiligen. Die Flugzeuge sind in der Lage, jeweils bis zu 18 Tonnen Last zu transportieren. Den Menschen in Gaza fehlt es am nötigsten, so Verteidigungsminister Pistorius. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sie Zugang zu Nahrung und Medikamenten bekommen, so der Minister in einer schriftlichen Mitteilung. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass der Abwurf nicht ungefährlich sei. Die dafür vorgesehenen Crews seien für entsprechende Operationen ausgebildet und sehr erfahren. Zuletzt war es zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen, als Zivilisten am Boden offenbar von abgeworfenen Hilfsgütern erschlagen wurden. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, sagte im ARD-Morgenmagazin, dass das Auswärtige Amt zuletzt beim Verteidigungsministerium um einen Einsatz aus der Luft gebeten habe.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vernünftige Lösungen finden werden, um den Menschen dort vor Ort auch zu helfen. Wir haben das bislang schon getan, wir werden das auch weiterhin tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es darüber eine kritische Diskussion im Deutschen Bundestag gibt. Aber wir werden heute auch im Auswärtigen Ausschuss sicherlich darüber reden.
Die Lage der Menschen in dem Küstenstreifen ist nach Angaben von Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen zunehmend verzweifelt. Die UN sprechen von einer Hungerkrise, sollten die Hilfslieferungen per LKW nicht ausgeweitet werden. Im Gazastreifen leben rund 2,2 Millionen Menschen. Hilfe läuft mittlerweile auch über den Seeweg an. Gestern war ein Schiff aus dem zypriotischen Larnaka in Richtung Gazastreifen in See gestochen. Der Schlepper zieht eine Plattform hinter sich her, auf die rund 200 Tonnen Hilfsgüter geladen sind. See- und Lufttransporte können allerdings nicht die Lücke schließen, die ausbleibende Hilfslieferungen per LKW gerissen haben.
Informationen von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über die Entscheidung, dass die Bundeswehr sich vielleicht schon diese Woche an Hilfslieferungen aus der Luft für den Gazastreifen beteiligt. Und darüber habe ich vor der Sendung mit dem Generalsekretär von Care Deutschland, Karl-Otto Zentel, gesprochen und ihn gefragt, welche Bedeutung hat das für die hungernden Menschen im Gazakrieg, diese Hilfe aus der Luft?
Naja, wir müssen dabei realistisch sein, was mit Hilfe aus der Luft erreicht werden kann. Auch da gibt es ja verschiedene Abstufungen, was man damit erreichen kann, was eigentlich geleistet werden muss. Und da müssen wir auch sagen, es gibt keine Alternative zu Landzugang. Es gibt keine Alternative zu einem direkten Zugang der Bedürftigen für Hilfsorganisationen und Hilfslieferungen. Und die Mengen, die wir brauchen, dazu müssen die Grenzübergänge geöffnet werden. Hilfe aus der Luft kann das nicht auffangen.
Warum denn nicht? Welche Gefahren oder Probleme bringt denn so eine Versorgung aus der Luft?
Ja, Sie haben zum einen sehr begrenzte Ladekapazitäten. Also ein LKW kann wesentlich mehr transportieren als ein Flugzeug. Das ist das eine. Dann müssen wir auch unterscheiden, habe ich einen Flughafen, wo ich hinfliegen kann? Das heißt, ich kontrolliere die Hilfsgüter, wenn sie ankommen, kann sicherstellen, dass sie da an die wirklich Bedürftigsten verteilt werden. Wenn ich das einfach nur abwerfe, dann ist das absolut zufällig. Dann weiß ich nicht, können denn die Leute, die es wirklich brauchen, überhaupt diese Hilfsgüter erreichen oder wer verschafft sich Besitz dieser Hilfsgüter? Es ist völlig unkontrolliert, was dann geschieht, leider Gottes. Und von daher ist das eine Maßnahme, die kaum angewendet wird. Da wurden über die Jahrzehnte sehr viel Erfahrung gemacht und viel Lernen steckt da drin und die nur in ganz großen Ausnahmesituationen überhaupt in Betracht gezogen wird.
Können Sie denn trotzdem nachvollziehen, warum jetzt Deutschland und ja auch andere Länder sich trotzdem dafür entscheiden, für diesen Luftweg?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich möchte noch mal unterstreichen, ich fände es, würde es auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen, CARE würde es sehr, sehr unterstützen, wenn diese Länder ihre Initiativen und ihre Energie darauf einbringen würden, den direkten Zugang zu den Menschen in Not zu erreichen und das auf politischem Wege durchsetzen.
Aber welche Möglichkeiten haben die Länder denn, wenn die Grenze einfach nicht offen ist und die Lkw stehen und nicht durchkommen und in den Gazastreifen rein dürfen? Muss man dann sagen, Hilfslieferungen aus der Luft sind trotzdem besser als nichts?
Hilfslieferungen aus der Luft sind dann wahrscheinlich besser als nichts. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen des Versagens internationaler Diplomatie.
Gestern ist ja auch das erste Schiff in Richtung Gazastreifen gestartet. Wie viel Erleichterung wird das bringen? Und sind Lieferungen per Schiff in diesem speziellen Fall dann zumindest der bessere Weg als Lieferungen aus der Luft?
Also generell ist eine Lieferung per Schiff natürlich aufgrund der Kapazitäten, die transportiert werden können, eine wesentlich bessere Sache. Die große Frage ist, wenn jetzt steht ein geeigneter Hafen zur Verfügung, wo das Schiff anlanden kann, beziehungsweise wie lange braucht es, bis so eine geeignete Anlandestelle geschaffen wurde. Das muss man abwägen mit der Bedürftigkeit, also wie groß ist der Druck, wie groß ist die Not, wie schnell muss ich reagieren. Und das ist jetzt wieder, das eine ist die Logistik. Sprich die Kapazität, das andere ist die Zeitschiene, auf der man sich bewegt. Und da müssen wir ein Fragezeichen machen.
Wenn Sie von der Zeit sprechen, die Menschen im Gazastreifen leiden ja schon seit Wochen unter einer Hungersnot. Was kann die Menschen dort noch retten? Wie viel Zeit haben die Menschen?
Also die Lösung in diesem Konflikt, die Lösung in allen Konflikten, die wir weltweit haben, wir haben da ja zunehmende Zahlen, kann nur in politischen Antworten liegen, kann nur in Frieden liegen, im Zugang und in einer Perspektive für alle Beteiligten, die dann auch in einen Wiederaufbau mündet.
Sagt der Generalsekretär von CARE Deutschland, Karl-Otto Zentel, zur Entscheidung der Bundesregierung, dass die deutsche Luftwaffe sich an Gaza-Hilfslieferungen aus der Luft beteiligt. Jetzt am Mittag wird es im Bundestag aber erstmal um die Hilfe für ein anderes Land gehen, nämlich die Ukraine. Anlass ist die erste Kanzlerbefragung des Jahres im Bundestag ab 13 Uhr. Man kann schon ahnen, wie das läuft. Die Opposition wird zum x-ten Mal fragen, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern wird. Und Kanzler Scholz wird genauso zum x-ten Mal sein Nein wiederholen. Aber wir wollen diesen Termin zum Anlass nehmen, um mal zu schauen, was Deutschland denn eigentlich an die Ukraine schon liefert. Und die Antwort ist wesentlich mehr als nur Waffen. Deutschland hilft zum Beispiel beim Wiederaufbau zerstörter Gebäude, bei der Reparatur von Energieinfrastruktur und bei der medizinischen Versorgung von Kriegsverletzten. Hauptstadtkorrespondentin Pauline Pieper mit einem Überblick.
Minen räumen, Kranke versorgen, Stromleitungen flicken, Bombenschäden reparieren. Alles Aufgaben, bei denen Deutschland die Ukraine unterstützt. Laut dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat kein Land der Ukraine mehr humanitäre Hilfe gegeben als Deutschland. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, hält gerade das für wichtig.
Weil um so einen Krieg zu gewinnen, braucht es nicht nur Waffen, sondern eben auch eine Bevölkerung, die überhaupt mitmachen kann, die genug Kraft dafür hat. Und das ist der Part, der eben sehr stark von Deutschland auch unterstützt wird.
Zum Beispiel beim Wiederaufbau von Krankenhäusern oder Schulen. Wie die Hilfe konkret wirkt, hat sich Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen in der Ukraine persönlich angeschaut. In Mykolaiv hatte Russland das Wasserwerk angegriffen.
Putin kann hier die Wasserversorgung zerstören. Einen Monat lang den Menschen das Trinkwasser nehmen. Aber durch die internationale Hilfe, durch deutsche Hilfe, haben wir dieses Wasserwerk wieder aufbauen können.
Auch mit Soforthilfe unterstützt Deutschland die Ukraine, liefert etwa Lebensmittel und versorgt Verletzte. Ein weiterer Aspekt, die Planung des Wiederaufbaus für die Zukunft. Schätzungen zufolge sind fast 250.000 Gebäude in der Ukraine zerstört. Und mit jedem Kriegstag werden es mehr. Dörfer und Städte zu planen und wieder aufzubauen, braucht Zeit, erklärt Bundesbauministerin Clara Geiwitz.
Deswegen darf man nicht erst nachdenken, wenn die Situation des Krieges beendet ist, was hoffentlich bald passiert, sondern man muss jetzt eigentlich schon Vorplanung machen. Wo kommt das Wasser her? Wie wird die Infrastruktur wieder aufgebaut? Wo kommen dann die neuen Wohnungen her?
Bei diesen Fragen unterstützt ihr Ministerium die Ukraine, sagt die SPD-Politikerin. Etwa indem deutsche Stadtplaner ukrainische Kommunen beraten. Anton Kolomeitsev zum Beispiel ist Chefstadtplaner in der ukrainischen Stadt Lviv und dankbar für die Unterstützung.
Jede Woche kommen die Züge aus Osten mit verletzten Menschen. Die Kapazität von unserem Krankenhaus ist nicht genug. Deswegen haben wir neue Bauvolumen gestartet für den Krankenhaus. Und bei dem haben wir sehr gute Unterstützung von Deutschland, auch von unseren Partnerstädten Würzburg und Freiburg.
Rund 200 solcher Städtepartnerschaften zwischen ukrainischen und deutschen Städten gibt es mittlerweile. Von der deutschen Hilfe profitiert laut Entwicklungsministerin Schulze aber nicht nur die Ukraine.
Wenn wir jetzt diejenigen sind, die die Partnerschaften aufbauen, nutzt uns das auch in der Zukunft. Wir leben in Deutschland vom Export. Jeder zweite Euro wird im Export verdient. Und deswegen ist es gut, auch jetzt schon Beziehungen, Partnerschaften in die Ukraine aufzubauen.
Insgesamt hat Deutschland der Ukraine bereits rund 32 Milliarden Euro an Hilfen bereitgestellt. Waffenlieferungen inklusive.
Information von Pauline Pieper. Wenn Deutschland eines kann, dann ist es Bürokratie. Selbst als Akademiker sitzt man oft ratlos vor den Behördenschreiben, wenn man zum Beispiel irgendeine Förderung fürs Haus beantragen will und dann erstmal verstehen muss, was man in wie vielen Durchschlägen an die Behörden zurückmelden muss, obwohl sie diese Daten wahrscheinlich selbst schon irgendwo haben. Für die Wirtschaft ist das Problem mit der Bürokratie noch deutlich größer. Mit einem weiteren Bürokratieentlastungsgesetz will die Bundesregierung gegensteuern. Gerade gab es dafür im Kabinett grünes Licht. Was genau drinsteht in diesem neuen Gesetz, fasst für uns Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas zusammen.
In Hotels zum Beispiel soll die Meldepflicht für Gäste mit deutscher Staatsbürgerschaft entfallen. Sie müssten dann beim Check-in künftig keinen gesonderten Zettel mehr ausfüllen. Erleichterungen sind auch für Verbraucherinnen und Verbraucher geplant. Die Abfertigung am Flughafen soll für Reisende künftig schneller ablaufen, wenn sie den Airlines gestatten, ihre Daten aus dem Chip im Reisepass für alle Prozesse vor Abflug zu nutzen. Auch für Unternehmen soll die Zettelwirtschaft mit dem Bürokratieentlastungsgesetz zumindest kleiner werden. So sollen Buchungsbelege künftig nicht mehr 10 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, sondern nur noch 8 Jahre. Auch die Kosten für die Aufbewahrung würden sich damit reduzieren. Zudem sollen auch die Betriebskostenabrechnungen künftig weitgehend digitalisiert werden. Insgesamt könnten die Unternehmen dadurch um fast 1 Milliarde Euro entlastet werden, erwartet zumindest das Bundesjustizministerium. Wirtschaftsverbände begrüßen diese Pläne, doch der Gesetzentwurf geht ihnen längst nicht weit genug. Schon vor einem Jahr hatten sie mehr als 400 konkrete Beispiele für in ihren Augen sinnlose Bürokratie geäußert, doch nur wenige wurden im neuen Gesetz aufgegriffen. Die großen Wirtschaftsverbände, darunter der Bundesverband der deutschen Industrie und die Industrie- und Handelskammer, forderten deshalb, das Gesetz im Bundestag nachzubessern. Bundesjustizminister Buschmann äußerte im Morgenmagazin von ARD und ZDF Verständnis für diese Kritik. Er sagte aber auch, mit der Bürokratie sei es nun mal wie mit Bauchspeck, den man sich über Jahre angefressen habe. Über Nacht sei der nicht wegzubekommen.
Jim Bob Nikschas über das geplante Bürokratieentlastungsgesetz der Regierung. Bürokratie kann die Europäische Union auch ganz gut und hat sich jetzt das nächste zum Regulieren gesucht. Das Europaparlament will das weltweit erste Gesetz zur künstlichen Intelligenz, kurz KI, beschließen. Damit sind aber nicht alle zufrieden. Es gibt durchaus Sorgen, dass die Vorgaben zu eng gefasst werden und die KI-Weiterentwicklung damit behindert wird. Franziska Brandner, Grünpolitikerin im EU-Parlament, hat heute Morgen in SWR aktuell versucht, diese Bedenken zu zerstreuen.
Wir haben den gesamten Bereich Forschung und Entwicklung von der Regulierung ausgenommen. Also alles, wenn es darum geht, Neues zu erproben, neu zu forschen, wird nicht davon erfasst. Das ist schon mal ein Riesenbereich, der eben explizit rausgenommen wurde. Und dann geht es nach Risiko der Anwendungen. Und das ist auch, glaube ich, richtig, dass man sagt, dort, wo es kein Risiko gibt oder ein geringes Risiko, gibt es so gut wie keine Vorgaben. Je höher das Risiko ist, wenn es zum Beispiel um unsere Gesundheit geht, wenn es darum geht, ob wir noch Zugang zu Krediten bekommen bei einer Bank, dann muss natürlich schon sichergestellt werden, dass hier nicht manipuliert wird, dass hier nicht diskriminiert wird, sonst wird es uns am Ende ja alle auch hart treffen.
So Grünen EU-Politikerin Franziska Brandner. Jetzt ist das, was im EU-Parlament passiert, natürlich immer sehr abstrakt und theoretisch. Deshalb erklärt unsere Korrespondentin Katrin Schmid, was dieses KI-Gesetz für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet.
Ja, womöglich ist es vor allem ein Aspekt, der Verbraucherinnen und Verbraucher ganz direkt betrifft. Und zwar regelt das europäische KI-Gesetz, dass künftig klar gekennzeichnet werden muss, wenn Texte, Bilder oder Videos im Netz und auf Social-Media-Plattformen auf künstlicher Intelligenz beruhen. Also nicht echt sind, nicht reale Situationen wiedergeben. Wie zum Beispiel, wenn Personen, häufig Prominente, in einen anderen Kontext montiert werden, um sie letztendlich zu diskreditieren, wie jüngst sehr häufig geschehen. Und gerade diese Flut an sogenannten Deepfakes zeigt ja, wie groß die Herausforderung ist. Aber das ist im Prinzip das Leitmotiv des gesamten KI-Gesetzes Made in Europe. Es versucht eben, Leitplanken zu erstellen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, ohne dass jemand genau wüsste, wie groß diese Herausforderung wirklich ganz konkret wird. Aber es ist eben der Versuch, eine Balance zu finden zwischen Kontrolle über die Technik und dem Ausschöpfen der Potenziale, unter Berücksichtigung, wenn man so will, europäischer Werte und den Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger. Also ja, wirklich ein großer Spagat.
Um dieses Gesetz wurde lange gerungen. Was die Knackpunkte waren, dazu nochmal Katrin Schmid.
Also zum Beispiel sehr umstritten bis zuletzt war die Frage, inwieweit darf künstliche Intelligenz eingesetzt werden, um Menschen im öffentlichen Raum zu überwachen, zur Strafverfolgung etwa. Und da haben sich viele EU-Staaten mehr Möglichkeiten gewünscht und haben auch einiges erreicht. Im KI-Gesetz steht jetzt nämlich drin, Echtzeitüberwachung, Gesichtserkennung ist in engen Grenzen erlaubt in der EU, punktuell, wenn bei konkretem Verdacht auf eine schwere Straftat eine Person gesucht wird oder bei akuter Terrorgefahr zum Beispiel. Ja, manch Kritiker sieht da nun den Einstieg in die Massenüberwachung, andere wiederum betonen den Sicherheitsaspekt. Und sie weisen eben auch darauf hin, dass künftig bestimmte KI-Anwendungen in Europa verboten sind, etwa solche, die Menschen nach politischen und religiösen Ansichten, nach Hautfarbe oder sexueller Orientierung einordnen. In China ist das ja als Social Scoring bekannt. Ganz grundsätzlich ist aber jetzt auch nochmal im Parlament deutlich geworden, das Ringen um den richtigen Weg bei der künstlichen Intelligenz ist nun sicher nicht abgeschlossen, sondern wie bei kaum einem Gesetz zuvor wird es darauf ankommen, es immer wieder anzupassen an neue Fragestellungen und neue Herausforderungen.
Katrin Schmid über das EU-Gesetz zu künstlicher Intelligenz. Und in diesen Minuten hat das EU-Parlament das KI-Gesetz tatsächlich angenommen. Wir gehen nach Deutschland. Im vergangenen Jahr kam über die Hälfte des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien. Der größte Beitrag dazu kam von Windkraftanlagen, nämlich 31%. Allerdings sind immer noch die meisten Windkraftanlagen im Norden Deutschlands an der Küste in Offshore-Anlagen. Das muss sich künftig ändern. Und der Rheinland-Pfälzische Landtag will heute einen weiteren Schritt in diese Richtung gehen. Er entscheidet über Flächen für Windkraftstandorte. Fest steht schon jetzt, Rheinland-Pfalz muss laut Bundesgesetz bis Ende 2032 2,2% seiner Landesfläche als mögliche Standorte für Windräder ausweisen. Aber es gibt Streit darum, wie man dorthin kommt. Darüber spreche ich mit Christian Buttgereit aus der Redaktion Landespolitik in Mainz. Herr Buttgereit, fangen wir mal mit den Plänen der Landesregierung an. Wie will sie diese Bundesvorgabe denn umsetzen?
Also sie will das 2 Jahre früher, als der Bund es vorgibt, bis Ende 2030 und in 2 Schritten bis Ende 2027 1,4% der Landesfläche und bis Ende 2030 2,2%. Das Ganze soll in die Hände regionaler Planungsgemeinschaften gelegt werden. Die sollen die Möglichkeit erhalten, Flächenanteile untereinander zu übertragen. Also wenn zum Beispiel eine Region, weil sie ein großes Naturschutzgebiet hat, wie den Pfälzer Wald oder zu wenig Wind, dann kann eine andere Region sagen, dafür weisen wir mehr Flächen aus und wir verrechnen das untereinander.
Und was hat die Opposition jetzt an diesen Plänen auszusetzen?
Die CDU sagt zum einen, das geht auch schneller. Außerdem stört sie sich an dem zweistufigen Verfahren. Das bedeutet vor allem für die Verwaltungen in den Regionen doppelte Bürokratie. Und so wie die Landesregierung das vorhabe, scheitere sie krachend an ihren Ausbauzielen. Die heißen ja konkret bis 2030 100% Strom aus regenerativen Quellen, also vor allen Dingen aus Sonne und Wind. Fakt ist, in Rheinland-Pfalz waren es bis Ende 2021 nur 37%. Das ist immerhin mehr als im Bundesdurchschnitt, aber noch deutlich zu wenig. Inzwischen haben Land und Bund die Genehmigungsverfahren beschleunigt. Dadurch geht der Ausbau etwas zügiger. Aber zu Beginn der Legislaturperiode war die Rechnung noch, um dieses Ziel zu erreichen, müssten es pro Jahr 500 Megawatt an Windkraftleistung sein, die dazukommen. In einer Anhörung im Landtag jetzt sagten Experten, weil in den vergangenen Jahren zu wenig ausgebaut wurde, müssten es inzwischen statt 500 schon 800 oder 850 Megawatt sein. Mit den derzeitigen Plänen sei dieses Ausbauziel kaum zu erreichen. Und daraus folgert die CDU, besser wäre ein einstufiges und beschleunigtes Verfahren, also 2,2% bis Ende 2027.
Und warum macht die Landesregierung nicht, beziehungsweise also was spricht gegen diese Pläne der CDU?
Also zum einen, es gibt reichlich ausgewiesene, aber bisher ungenutzte Flächen. Da könnte man Windräder draufbauen. Zum anderen sagt die Landesregierung, es sei schon klar, dass einige Regionen das Ziel bei einem einstufigen Verfahren bis Ende 2027 nicht rechtzeitig erreichen könnten. Vor allem, weil laut Änderungsantrag der CDU die Planungsgemeinschaften dann schon ein Jahr früher ihre Vorranggebiete ausweisen müssten, um dann noch untereinander Flächen übertragen zu können. Und wenn sie das nicht rechtzeitig schaffen, dann drohten Sanktionen aufgrund des Bundesrechts. Und deshalb sagt die Landesregierung, würden die meisten Flächenländer das genauso machen mit diesem zweistufigen Verfahren. Das hätte alles schon seinen Sinn. Außerdem, rein strategisch, hat das zweistufige Verfahren für die Landesregierung einen Vorteil, denn bis Ende 2027 1,4% zu erreichen, das ist auf jeden Fall machbar, denn landesweit sind schon jetzt ungefähr 1,2% ausgewiesen. Die restlichen 0,2% dürften dann sehr leicht zu schaffen sein, auch schon bis 2026. Dann sind Landtagswahlen und die Landesregierung könnte punkten, indem sie sagt, seht her, das Zwischenziel, das haben wir erreicht, und zwar deutlich früher, als es im Gesetz steht.
Jetzt ist die Abstimmung erst heute Abend im Mainzer Landtag. Was glauben Sie, wie wird das dort ausgehen?
Also wenn wir uns am Votum des zuständigen Innenausschusses orientieren, dann ist das recht absehbar. Da stimmten nämlich die Ampelfraktionen SPD, Grüne und FDP für das eigene Gesetz logischerweise. Aber auch die Freien Wähler stimmten zu, die AfD dagegen bei Enthaltung der CDU. Die hat ja einen Änderungsantrag eingebracht mit den Zielen, über die wir eben geredet haben. Aber sie wird damit keinen Erfolg haben.
Christian Buttgereit über die anstehende Entscheidung im Mainzer Landtag zu neuen Windkraftflächen im Land. Und wir kommen zum Wirtschaftsgespräch. Eigentlich muss die nächste Postfiliale gut erreichbar sein, so steht es im deutschen Postgesetz. Aber das klappt nicht immer. Die Post erfüllt nicht überall ihre Präsenzpflicht, vor allem auf dem Land nicht. Aktuell sind 125 Pflichtstandorte bundesweit unbesetzt. Das hat die Bundesnetzagentur mitgeteilt. Das sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Oktober. Schauen wir uns das an, zusammen mit SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Herr Wegmer, welche Vorgaben muss die Post denn überhaupt erfüllen?
Ja, das Postgesetz, in dem das alles steht, das soll ja erneuert werden, aber aktuell gelten da zwei zentrale Vorgaben. Die Post muss bundesweit mindestens 12.000 Filialen haben. Das ist kein Problem. Diese Zahl wird mit knapp 13.000 deutlich übertroffen. Die Zahl sinkt zwar seit 2011 Jahr für Jahr leicht, aber wirklich nur sehr leicht. Und von diesen Filialen ist übrigens nicht einmal mehr jede zehnte auch mit Personal der Deutschen Post besetzt, denn meistens sind das inzwischen die Schalter, die wir alle kennen, so in Presseläden, in Kiosken oder in Supermärkten. Diese Zahl ist es also nicht, aber es ist die Entfernung. In Gemeinden mit mindestens 2000 Einwohnern muss mindestens eine Filiale sein und in Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, da darf die Entfernung von Wohngebiet zu Postfiliale nicht mehr als 2 Kilometer sein. Und das klappt eben beides nicht immer. Und das klappt übrigens 13 Mal nicht in Rheinland-Pfalz und das klappt 18 Mal nicht in Baden-Württemberg.
Die Zahl dieser offenen Pflichtstandorte schwankt extrem nach oben, nach unten. Im Oktober waren viel weniger Standorte offen, im Januar viel mehr. Woran liegt das?
Da hat mir die Bundesnetzagentur auf Nachfrage nochmal gesagt, dass die Fluktuation bei diesen Filialen vor allem auf dem Land extrem hoch ist. Deshalb sind auch die meisten dieser offenen Pflichtstandorte nur vorübergehend unbesetzt. Und die Post argumentiert ähnlich. Sie sagt, es ist auf dem Land schwierig mit dem Einzelhandel. Viele kleine Läden vor Ort, in denen die Post eine Filiale hat, die machen dicht. Dann zieht diese Filiale um oder ein anderer Laden mit Filiale macht komplett neu auf. Aber wenn eben der letzte Laden in einem Ort dicht macht, dann gibt es dort auch keine Möglichkeit mehr für eine Postfiliale. Ein paar dieser offenen Standorte sollen schon in den kommenden 6 Wochen wieder besetzt werden, sagt die Bundesnetzagentur, darunter einige der Vakanten in Baden-Württemberg. Und wenn wir das jetzt auch mal umgekehrt formulieren, dann deckt die Post 99% aller Pflichtstandorte ab.
Sie haben schon gesagt, dass das Postgesetz verändert werden soll. Was heißt das im Hinblick auf die Versorgung?
Ja, was die Versorgung angeht, eine wichtige Änderung: als, ich zitiere, Universaldienstfiliale kann in Zukunft auch ein Automat gelten, wenn dann die Bundesnetzagentur und die Gemeinde vor Ort zustimmen. So ein Automat muss barrierefrei sein, ohne Zusatzgeräte nutzbar, und damit sind vor allem die sogenannten Poststationen gemeint. Die werden aufgebaut parallel zu den Packstationen von DHL. Da baut die Post Automaten, die sehen ähnlich aus, so große gelbe Kästen mit Fächern. An denen können aber auch Briefmarken gekauft werden, Briefe abgegeben werden und noch einiges mehr. 1000 solcher Stationen sollen zeitnah aufgebaut werden. 100 gibt es im Moment, das heißt Stand Sommer 2023.
Informationen waren das von SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmann.